Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Der russische Dichter Arseni Tarkowski von Bernd Scholz.
Irak und Syrien sind das Opfer räuberischer Zerstörung. Sie werden von Regierungen gequält, die ihrer unwürdig sind. An der Macht sind Teufel, und jedes Land ist dazu verdammt, dem Herrscher Satan zu dienen.
Der hier so beredt beklagt, dass er im Reich des Bösen lebe, ist nicht etwa ein oppositioneller Literat aus dem heutigen Irak oder Syrien, sondern der vor über 1000 Jahren nahe der Stadt Aleppo geborene Dichter Abul Ala al-Ma'ari. Seine kunstvollen arabischen Verse wurden für diesen Beitrag aber nicht aus dem Original, sondern aus dem Russischen in einfaches Deutsch übersetzt. Und zwar aus der den 12-füßigen arabischen Vers kunstvoll imitierenden Übertragung des russischen Dichters Arseni Tarkowski. Als dieser sich an die Übertragung zahlreicher Verse des großen Reformers der arabischen Lyrik heranwagt, gilt er in der Sowjetunion bereits als einer der erfahrensten Übersetzer fremdsprachiger Poesie. Nur wenige ahnen zu diesem Zeitpunkt, dass in dem mehrfach ausgezeichneten Übersetzer auch ein großer europäischer Dichter mit einem umfangreichen eigenen Werk steckt. Seine Gedichte zirkulieren im engsten persönlichen Umkreis. Die Publikation bleibt ihnen jedoch versagt. Als dann 1962 wirklich der erste sorgfältig zusammengestellte Gedichtband Vor dem Schnee des 55-Jährigen in Moskau erscheinen darf, ist dem an hohe Verskultur gewohnten russischen Publikum mit einem Schlage klar, dass hier eine poetische Stimme ertönt, die noch lange in der russischen, ja der Weltpoesie weiterklingen wird.
Ich schlug das Heft auf und ich lernte vom Gras. Und das Gras ertönte, einer Flöte gleich. Klang- und Farbharmonien, die ich mir erlas, wenn wie ein Komet durch des Moll grünes Reich ihren Weg zog und Hymnen sang die Libelle, verstand ich der Tautropfen Tränenhelle. Ich sah in des riesigen Auges Facetten, in die Regenbogen der geigenden Flügel. Da lebte das flammende Wort des Propheten, und so brach ich von Adams Geheimnis das Siegel. Und ich liebte mein qualvolles Werk, dieses Bauen aus Worten, die durch eigenes Licht sich ballten, aus dumpfen Gefühlen und des Geists klarem Schauen. Im Wort Wahrheit schon schien mir das Wahre enthalten, Sprachschätze häuften sich mir zu Füßen, Sätze schrieb ich, präzis wie Spektralanalysen. Gern geb ich auch meinem Gesprächspartner recht, dass ich Halblicht nur sah, vierteltönig nur hörte. Doch nie machte ich Menschen und Leben schlecht, kränkte nie durch Kaltsinn die Vatererde. Und solang ich schuf und als Gabe empfing das eisige Wasser, die duftenden Brote, über mir grenzenlos der Himmel hing. Und mich traf mancher Stern, mancher Weltenbote.
Rasini Tarkowski lebte wahrlich in finsteren Zeiten. Und doch sprach er über Bäume, gerade über sie. Denn Bäume waren wie alle Naturphänomene genuiner Bestandteil seiner poetischen Weltsicht. Und nach seiner an mehreren Stellen ebenso klar formulierten ethischen Überzeugung, alles, was auf Erden lebt, bürgt füreinander, wäre es einem Verbrechen gleichgekommen, nicht über sie zu sprechen. Denn in seinem Lande wurden, als er dieses Gedicht schrieb, die Verbrechen an Menschen gemeinsam mit Verbrechen an Bäumen, das heißt an der Natur, begangen. Und das sah so aus. 3 Tage nach dem Abwurf einer Atombombe aus einem Flugzeug in 350 Meter Höhe mit der doppelten Sprengkraft der Bomben von Hiroshima und Nagasaki zusammengenommen, konnten Tarkowski und seine sowjetischen Mitbürger im Zentralorgan Pravda am 17. September 1954 eine kurze Meldung über das Geschehnis lesen. Ein ausführlicheres Bild dieses nach Meinung der Pravda gelungenen Experiments auf dem Versuchsgelände von Totskoje im Militärbezirk Südural, der durchaus von Menschen bewohnt war, geben fast 50 Jahre später überlebende Teilnehmer. Man hatte etwa 45.000 Soldaten den Strahlungen zu Testzwecken ausgesetzt, um die Wirkung der Bombe auf kämpfende Truppen festzustellen. Aber auch das ungewohnte Erscheinungsbild eines über 200 Jahre alten, noch von Zar Peter dem Großen angelegten Eichenwalds prägte sich den Strahlenopfern unauslöschlich ein. Der Eichenwald mit den jahrhundertealten Bäumen lag auf der Erde wie Gras im Herbstwind. Was hatte ein Dichter dieser Gewaltsamkeit anderes entgegenzusetzen als den Mikrokosmos seiner Naturlyrik, die Genauigkeit des poetischen Benennens? Für Arseni Tarkowski, den Dichter, der sich als Zeitgenosse aller Zeiten begriff, stellte sich die Frage der Verantwortung dem Leben gegenüber nicht technizistisch, sondern poetologisch, ja menschheitsgeschichtlich. Würde er das uralte Menschheitssymbol vom Lebensbaum in seinen poetischen Schöpfungen bewahren können? Und damit die Schöpfung selber auch?
Das Schicksal hat mir ein langes Leben vergönnt. Ich war ein parteiischer Beobachter der Veränderungen, die sich im Selbstbewusstsein der Menschheit vollzogen haben, im Charakter ihres Wissens. Von meinem Vater, meiner Mutter und meinem Bruder habe ich das Interesse an den exakten Wissenschaften und der Literatur geerbt. Erzogen wurde ich in der Ehrfurcht vor den Gesetzen der Menschheit, der Achtung der Persönlichkeit und der Menschenwürde. Die Idee des Guten halte ich für das Allerwichtigste auf der Welt. Die Idee des Guten in all seinen Verkörperungen.
Und dies bedeutete für ihn, wie für die gesamte geistige Elite Russlands, die einige Jahre später von Andrei Sacharow, dem Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe und dann auch Friedensnobelpreisträger, angeführt werden sollte, dass die Kriege, die wir gegeneinander führen, die Mittel, die wir hierfür aufwenden, aufgrund der technisch hochentwickelten Waffen immer mehr auch zu Kriegen gegen die uns ernährende heimatliche Erde, ja letztlich gegen den uns beherbergenden und einzig bewohnbaren Planeten unseres Sonnensystems geworden sind. Jede ernste Betrachtung der Dichtung Tarkowskis muss sich daher einlassen auf seine naturphilosophische Weltsicht. Im Zentrum steht das mythische Bild vom Lebensbaum, das sich als vielfältig variierter Topos in seinen Naturmotiven nachweisen lässt. Natur und lyrisches Ich bilden bei Tarkowski in ihrem poetischen Wechselspiel eine Art positive, dialektische Einheit, Aufeinanderbezogenheit. Die Natur ist bei Tarkowski von geistiger Klarheit, aus deren lebendigem Gewebe das Wort hervortritt, heißt es in einem russischen Internetbeitrag. Der Dichter taucht in die Natur ein wie in eine unbekannte, schöne Rede. Der Mensch selber nimmt nach Tarkowski eine Stellung inmitten der Welt ein, indem er gleichsam wie eine Brücke 2 Ufer miteinander verbindet. Das unendlich Große und das unendlich Kleine, die Galaxien und die Infusorien. Die Dichtung Tarkowskis ist ein Bild königlicher Würde und feiertäglicher Pracht der Natur schlechthin, von Grund auf durch das Wort umgestaltet, ein inneres Licht aussendend.
Im letzten Monat des Herbstes, an der Neige bittersten Lebens, erfüllt von Kummer, trat ein Ich in laublosen, in namenlosen Wald. Sein Saum, er war umspült vom milchig-weißen Glas des Nebels. Es rollten klare Tränen von grauen Zweigen, so wie sie die Bäume weinen vor dem Kommen des Winters, der die Farben tilgt. Im Dämmer erglänzte aus der Wolke Bläue, und grell ein Strahl schoss wie ein Sommer aus künftigen Tagen in mein Gestern. Die Bäume weinten vor dem Kommen froher Geschäftigkeit, festlichen Glanzes, glücklicher Stürme, wirbelnd zum Azur, und Meisen flogen auf zu einem Tanz, als stiegen Hände auf der Klaviatur vom Erdreich in die Lüfte des Diskants.
Das ist eine Dichtung, die sich deutschen Naturlyrikern des 20. Jahrhunderts, den älteren Wilhelm Lehmann und Oskar Lörke, den jüngeren Günter Eich und Karl Krolo als Wahlverwandt an die Seite stellen lässt. Es ist sicher kein Zufall, dass der für Tarkowskis Lebens- und Naturverständnis zentrale zweiteilige Gedichtzyklus »Die Bäume« ebenfalls im Jahr des Bombenabwurfs entstand. Da die Verse im klassischen Jambus Alexander Puschkins, einem von Tarkowskis großen Vorbildern, geschrieben sind, ergibt sich gerade für den russischen Leser ein schmerzliches Missverhältnis zwischen ästhetischem Wohlgefallen und den Dissonanzen der Bedeutungen.
Je dumpfer der Tumult des Blutes und unentbehrlicher der sichere Herd, je mehr ist mir in meiner reifen Ruhe die nüchterne Erfahrung wert. In Wehmut von der Jugendzeit geschieden, ein Milchbruder von Laub und Kraut, hab ich in der Natur getreu im Spiegel mein eigenes Gesicht erschaut. Ein Gleicher diesen 50-jährigen Bäumen in Zwiegespräch und Lebenszeit such ich mein Selbst nicht mehr im frühen Reimen, in ihrem Wachstum, ihrer Zähigkeit. Wie schwer sie an der eigenen Bürde tragen, doch stets, wenn neu ins Land der Frühling bricht, reiht in dem harten Kern die Hand der Jahre unfehlbar Schicht an Schicht. Sie wachsen wuchtig, werden stets noch stärker. Es hält sich vielmals teilend das Geäst die Lebenslast, die Mutter Erde all ihre Söhne tragen lässt. Woher der Schmerz, blick ich zur Krone hinauf den hünenhaften Stamm? Weil mir im warmen Mai bewusst geworden, dass statt des Fühlens Denken kam? Vielleicht auch, weil in meinen Melodien mein Lebensblut erstarrt, so wie den heitern Bach, das Sonnenglühen, ein jeder Zweig hier treu in sich bewahrt.
Und besonders die berühmte Schlussstrophe des zweiteiligen Zyklus sollte den Waldvernichtern des Landes, ja aller Länder, wie eine Nachricht aus fernen Zeiten, anderen Welten in den Ohren klingen.
Verwandt sind Laub und Leibeswesen. Beharrender, je mehr wir steigen. Die Baumwurzeln und unsere eigenen in wechselseitiger Bürgschaft leben.
Thank you.
die Baumwurzeln und unsere eigenen in wechselseitiger Bürgschaft leben. Das wird eines der Gebote der von jetzt an ständig wachsenden Protestbewegung der russischen Intelligenz sein. Dieser bis zur Zeit Gorbatschows immer weiter anschwellende Chor der Bürgen existiert jedoch auch international. In den Vereinigten Staaten von Amerika, dem damaligen Antipoden der Sowjetunion, erhebt sich fast zeitgleich zu Arseni Tarkowskis erstem Auftreten machtvoll die Stimme Allen Ginsbergs gegen die Bedrohung einer thermonuklearen Vernichtung der gesamten Erde. Eine Bedrohung, die laut Ginsberg ihre Ursache in der totalen geistigen Verwüstung und Verödung der führenden Repräsentanten dieser beiden Länder hat. Die Natur folgt ihren eigenen Gesetzen, vor allem dann, wenn der Mensch seinen Verpflichtungen als Bürger ihr gegenüber nicht nachkommt. Gerade Tarkowski kann sich dieser Erkenntnis nicht verschließen, als er Mitte der 70er Jahre wahrnimmt, dass die Bäume, seine Brüder, nicht mehr atmen. Das Sowjetsystem hatte in seinem gnadenlosen Krieg gegen Mensch und Natur gesiegt. Jedenfalls schien es so. Der damals fast 70-jährige Dichter lässt seiner Verzweiflung freien Lauf. Er, der große Meister des Verses, schreibt dieses Gedicht als einziges seines gesamten Schaffens im freien Vers, ohne feste Strophenanordnung. Es gleicht der Beschwörung, der Anrufung eines Toten.
Wie viel des Laubs, das da angeweht ist, die Lungen unserer Bäume verwüstet, zerdrückte Sauerstoffblasen, Dächer der Nester, Stützen des Sommerhimmels, Flügel totgequälter Schmetterlinge, Ocker und Purpur der Hoffnung. Auf edles Leben, auf Hader und Versöhnungen schwebt schräg erdwärts, opfert euch in Flammen, fault unter Füßen, Bote der dummen Sulfiden. Kinder aber der nördlichen Vögel ziehen der Sonne nach, ohne Abschied. Blätter, ihr meine Brüder, schenkt mir ein Zeichen, dass eure kommende Generation rings die Bäume grün verkleiden wird. Blätter, ihr meine Brüder, durchglüht mich mit Glauben an meine Kräfte, an das Glück des Sehens, an mein feinfühliges Tasten. Blätter, ihr meine Brüder, spendet mir Sicherheit dieses Lebens. Blätter, ihr meine Brüder, klammert euch fest an die Äste, bis der Schnee kommt.
Arseni Tarkowski bleibt in diesem Chor der Bürgen nicht allein. Keine geringere als Anna Achmatowa leistet in dieser Periode der offenen Poesie mit ihrem Poem Ohne Held kräftigen Beistand. 1956 ist das Jahr, in dem Nikita Chruschtschow in einer Geheimrede die Verbrechen Stalins anprangert und somit Hoffnungen auf eine Entstalinisierung des sowjetischen Herrschaftssystems bei der geistigen Elite Russlands und Osteuropas weckt. Das Ersticken der Unruhen in Polen und des Ungarnaufstandes im Spätherbst durch massiven sowjetischen Truppeneinsatz wird für die auf Einheit zustrebende Intelligenz West- und Osteuropas zu einem wahren Albtraum, bei der Achmatowa in Gestalt des Kriegsgottes Mars, der die in ihr immer präsenten Klänge der Bachschen Chaconne aus der Violinpartita in D-Moll zu übertönen droht. Ich habe genug, vor Furcht zu Eis zu erstarren. Lieber rufe ich mir die Bachsche Chaconne in Erinnerung. Aber nach ihr tritt ein Mann ein. Wir werden kein glückliches Paar sein, sondern dem Jahrhundert so zu diensten, dass es aus den Fugen gerät. Die Anrufung Bachscher Musik, bei Arseni Tarkowski genügt bereits die Nennung des Namens Sebastian, darf als Sinnbild wahren Europäertums gelten und erfolgt zur Abwendung, Beschwörung des schlechthin Bösen, übernimmt im Sinngefüge der Dichtung gleichsam apotropäische Funktion. Thank you. Bei Arseni Tarkowski ist es dann weniger die Abwendung des Bösen, vielmehr der organisch bedingte Drang nach freier, befreiter, schöpferisch autonomer Tätigkeit im Medium der russischen Lyrik. Dass er dabei natürlich der Linie des heroischen Idealismus der russischen Dichtung folgt, blieb den poetisch gebildeten Freunden seiner unmittelbaren Umgebung nicht verborgen. Was seinerzeit mancher sowjetische Leser als archaisch empfinden musste, war eingebettet in eine lebendige, sehr musikalische russische Verssprache, die ihre Wurzeln im gesprochenen, klangvollen russischen Wort hatte. Ein schöner Beleg dafür ist das Gedicht Sugarkleja, das Tarkowski in enger Anlehnung an den Sänger des Todes und Klangmeister der russischen Symbolisten Fjodor Sologub geschrieben hat. Kenner der russischen Dichtung vernehmen hier im Hintergrund Sologubs unübersetzbaren Wohlklang. Wobei Tarkowskis Fluss Sugarkleja nicht etwa eine Art Todessymbol im Sinne des Lethe-Flusses darstellt, wie er bei Sologub obligatorisch wäre, sondern eine reale und positive Erinnerung an die Kindheit. dass dieser Versuch der Transformierung des symbolistischen Klanginstrumentariums für Tarkowski einen überaus schwierigen Lernprozess bedeutete, belegt die lange Entstehungszeit des Gedichts.
Der Fluss Sugakleja verliert sich im Schilf. Ein Schiff aus Papier schwimmt auf dem Fluss. Ein Kind steht am Ufer im goldenen Sand. Libelle und Apfel hält es in der Hand. Das schillernde, bunte Flügelnetz summt und das Schiff aus Papier auf den Wellen schaukelt, der Wind raschelt im Sand. Und alles für alle Zeit bleibt, wie es ist. Doch wo ist die Libelle? Fortgeflogen. Doch wo ist das Schiff? Fortgeschwommen. Und der Fluss? Er floss fort.
Arseni Tarkowski findet in der eigenen Familie, in seinem Sohn Andrei, nicht nur einen Mitstreiter, sondern auch einen hochbegabten Künstler und Regisseur, der die in der Poesie des Vaters entwickelten Verfahren und Bilder ins Medium des Films überträgt. Nicht nur, dass Gedichte des Vaters in den Filmen des Sohns zitiert werden, manchmal sogar von diesem selbst gelesen, nein, ohne die intensive und äußerst komplizierte Anverwandlung des gesamten väterlichen Erbes hätten Andrei Tarkowskis Filme nicht die geistigen Dimensionen erreicht, aufgrund derer er heute in Russland eine absolute Kultfigur darstellt und weltweit größte Anerkennung genießt. Ein oft zitiertes Gedicht Arseni Tarkowskis, Gestern und heute, geht zurück auf das angespannte Jahr 1941. Die erste Zeile, »Von morgens an habe ich gewartet auf dich, gestern«, bezeichnet er selbst als Übernahme des Satzes eines Geisteskranken in die Sprache der Poesie. Doch absichtsvoll wird es in der Lesung des Vaters von Andrei Tarkowski im Film »Spiegel« einmontiert, auf die geistige Situation der Entstehungszeit des Films Ende der 60er Jahre hindeutend.
»Schon früh habe ich gestern gewartet auf dich«, sie sahen voraus, dass du nicht zu mir kommst. Und das Wetter, doch du erinnerst dich nicht, ein Fest. Und ich ging ohne Mantel hinaus. Bist heute gekommen, da man uns belässt, nur diesen ganz trüben, vertrauerten Tag. Und Regen, und wir viel zu spät in der Zeit. Und Tropfen verrinnen an kaltem Geäst. Kein Wort kann sie stillen, kein Tuch wischt sie fort.
der sprichwörtliche Wahnsinn der Epoche, der jederzeit selbst die intimste Liebesbeziehung bedroht, ist eigentlich ein politischer, ohne dass Arseni Tarkowski dies aussprechen muss. Während sich der 55-jährige Dichter an sein erstes glückliches Liebeserlebnis noch in seiner Heimatstadt Elisabethgrad erinnert, schwebt über den Liebenden bereits das Schicksal wie ein Verrückter mit dem Rasiermesser in der Hand. Dieses Gedicht, Erste Begegnungen, wird zur zentralen Metapher im Film Spiegel und hier auch von Arseni Tarkowski selber rezitiert, mit dem unverwechselbaren, leicht singenden Tonfall und dem weichen Timbre des Südrussen.
Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась и медленно клонилась нагота, и, просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословенье. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.
Wir feierten bei unserem Wiedersehen den Augenblick, als wär uns Gott erschienen, alleine auf der ganzen Erde. Du warst leicht wie Vogelflügel und voll Mut. Die Treppe runter und im Kopf ein Drehen, die Stufen überspringend, führtest du durch feuchten Flieder in dein Reich auf der anderen Seite des Spiegels. Und auf der Welt verwandelte sich alles, die einfachen Dinge, Schüssel und Krug, als bewachten uns Schichten von Wasser. Das harte Wasser stand zwischen uns. Es trieb uns fort, wir wussten nicht wohin. Vor uns wichen zur Seite wie Visionen Städte, die durch Wunder entstanden sind, von selbst sich Gräser uns zu Füßen legten, und Vögel zogen mit uns eines Weges, und Fische schwammen mit uns flussan, und Himmel vor den Augen sich entrollte, als unseren Spuren schon das Schicksal folgte, wie ein Verrückter mit dem Messer in der Hand.
Während hier die Erinnerung an die erste Liebe sich auch auf die Energie der Verse überträgt, gerät ihm ein anderes, ein einstiges Liebesverhältnis thematisierendes Gedicht gleichsam zum Skript einer nostalgischen Filmszene, wie sein Sohn Andrei sie besser nicht hätte ausdenken können.
Niedrig, feucht, die Zimmer im Haus. Bitter war es mir, sie Maria zu nennen. Drei kleine Fenster, drei Stufen, ein dunkler, wilder Weinstock. Des armseligen Lebens armes Genie schaut aus dem Fenster in den Garten. Und Chopins 10. Walzer erklingt nicht zu Ende. Am frisch gemähten Heu entlang schlängelt sich ein Rinnsal. Du wirst nichts vergessen, nichts verraten, niemandem etwas erzählen? Doch dann wurde das Klavier verkauft, nur noch die Seide raschelte im Haus. Die dunkelblaue Seide eines einfachen Kleides. Und die Seele war von der letzten Umarmung leichter als der Flügel eines Vogels. Die niedrige Haustreppe, von den über Nacht gelb gewordenen Blättern übersät. An den abgemagerten Fingern ein türkisfarbener Ring. Und ein fiebrig glänzendes Gesicht, graublaue Augen und der frühe Tanz der Schneeflocken, das dunkel gewordene Reisig. Sie lacht, den Pelz über die Schultern geworfen. Sie wird nicht in die Ärmel schlüpfen. Wind kommt auf, Schnee wirbelt leicht umher. Alles ist da, wodurch der Tod lebendig ist.
Das Grab Arseni Tarkowskis liegt unweit der Gräber von Boris Pasternak und Kornei Tschukowski auf dem Friedhof der Schriftstellerkolonie Peredelkino. Wer hier begraben liegt, gehört zum Parnass der russischen Dichtung. Es war ihm in die Wiege gelegt, ihm, der von sich selbst sagt, er habe schon Verse geschrieben, als er gerade aus den Windeln heraus war. Seine Wiege stand nicht in Moskau, sondern, wie es auf alten Postkarten zu lesen steht, in Elisabethgrad, Südrussland, Gouvernement Cherson, rund 200 Kilometer nördlich von der Hafenstadt Odessa. Dort erblickte er am 25. Juni 1907 das Licht der Welt. Er erreichte mit 82 Lebensjahren ein geradezu biblisches Alter. Der Vater, sprachlich und literarisch vielseitig begabt, steht, obgleich Angestellter der Elisabethgrader Kommunalbank, zu dieser Zeit immer noch unter offener polizeilicher Beobachtung. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts war er aktives Mitglied der Partei des Volkswillens, die nicht davor zurückschreckte, sogar ein Attentat auf den Zaren zu verüben. Wegen seiner Teilnahme an einem Anschlag auf den Gouverneur von Charkow saß er selbst 3 Jahre in den Gefängnissen von Woronesch, Elisabethgrad, Odessa und Moskau. 5 Jahre verbrachte er in sibirischer Verbannung, wo er jedoch bereits journalistisch tätig sein durfte. Die Mutter, eine Frau mit rumänischen und polnischen Wurzeln, ist Lehrerin. Arseni ist ihr 2. Kind. Sie erzieht ihn nach Grundsätzen des damals in Russland populären deutschen Pädagogen Fröbel, die einen Rollentausch dergestalt vorsehen, dass ein Junge bis zu seinem 5. Lebensjahr in Mädchenkleider gesteckt wird. Wir befinden uns jedoch noch in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die als das silberne Zeitalter der russischen Kultur bekannt ist. Wie sich an der Familie Tarkowski zeigen lässt, ist dies keine Kultur von oben, keine Kultur der Oberen, sondern zutiefst verwurzelt im Denken und Fühlen eines geradezu literaturbesessenen Volkes. In Assinis Familie ist es nicht anders. Literatur und Theater werden hoch verehrt. Alle schreiben Gedichte und Stücke für den Hausgebrauch. Verse sind überhaupt die natürliche Form der Kommunikation in der Familie. Ein Brauch, den Assini sein ganzes Leben über beibehält. Vor allem der Vater schreibt, neben seinen Artikeln für Zeitungen, Gedichte und Erzählungen, übersetzt für sich selbst Dante, Leopardi, Hugo und andere Dichter. Zusammen mit dem Vater und dem Bruder besucht der kleine Assini Lesungen von berühmten Dichtern aus den Hauptstädten, das heißt Moskau und St. Petersburg. Ein Freund des Vaters macht Assini bekannt mit dem ukrainischen Pilgerphilosophen Grigori Skovoroda, dessen Denken und Dichten eng mit der europäischen Aufklärung verbunden ist und legt somit die Wurzeln für ein allumfassendes, philosophisch orientiertes Weltbild. Dieser Skovoroda war mein Abgott. Ich wusste von seiner Existenz seit meinem 7. Lebensjahr, schreibt Tarkowski später in einer autobiografischen Skizze. Der Eintritt Russlands in den Ersten Weltkrieg im August 1914 beendet diese von Poesie umglänzte, in Watte gepackte Kindheit, wie sie Assinis Tochter Marina später nennen wird, abrupt. Und besonders ein Ereignis wird der zeitlebens an der Astronomie sehr interessierte Dichter niemals vergessen. Die Beobachtung der Sonnenfinsternis am 21. August 1914. Dieses Kindheitsparadies wird in seiner Dichtung bis ins hohe Alter wie ein hundertfach variiertes Fugenthema aufscheinen. Aber das ist es nicht allein. Alle Beschreibungen seiner Person aus dem engeren Familien- und Freundeskreis stimmen in einem Punkt überein. Er hatte sich sein kindliches Gemüt bis ans Lebensende bewahrt, konnte im Umgang mit Freunden ebenso heftig wie liebenswürdig in einem sein und war dabei ohne jede Falschheit. Im Leben war er wie Mozart, in der Dichtung wie Bach, heißt es bei einem seiner Biografen. Dass die innere Biografie des Dichters Tarkowski jedoch um ein Vielfaches komplizierter verlief als die äußere Biografie des Menschen Tarkowski, zeigt sich in den folgenden Versen, die Metamorphosen seines dichterischen Ichs erfassen sollten.
Ich nehme Abschied von dem, was mein Ich war bislang, was ich liebte und hasste, verwarf und besang. Aus dem Leben verschwindet, was alt und vertraut. Ich nehme Abschied von meiner gestrigen Haut. Keine Nachricht von mir erreiche mich je, bis ins Mark hineindringe das große Ade. Meine leidige Seele sei von mir getrennt, bin nun hoch über mir, wie mein Geist mich kennt. Lass mein Selbst tief in völliger Leere zurück und betrachte mich, ihn, mit apathischem Blick. Du, mein Panzer aus Eis, sei gegrüßt, sei gegrüßt. Du, mein Brot, du, mein Wein, die ich je verließ. Schmetterlinge des Tages und Träume der Nacht, nichts und niemanden habe ich mitgebracht. Und ich lese Bücher, die keiner noch schuf, hör des runden Apfels runden Ruf, hör der weißen Wolke weißen Spruch. Euch bewahr ich kein Wort aus diesem Buch. Ein fragiles Gefäß war ich, dünn und schwach, und ich weiß nicht, wozu ich mich selbst zerbrach. Meine Hand hält die wechselnde Sphäre nicht mehr, und ich sag euch kein Wort, das meines nicht wär. Fand ich doch in mir Worte der Menschen einst, und der Gräser, der Fische, des Laubs, des Gesteins.
In seinen eigenen Gedichten, ebenso wie in der Filmästhetik des Sohnes Andrei, wird die Konzeption der Entfaltung von Kindheitsbildern wiederholt angewendet und zu einem künstlerischen Grundprinzip entwickelt. Diese Kindheitsbilder selbst bilden einen die Dichtung wie das Leben speisenden, schier unversiegbaren Energievorrat.
Schwere Tautropfen trägt unterm Herzen das Gras. Ein Kind trippelt barfuß im Grau des Pfads und im offenen Korb lohen Beeren noch nass. Vom Fenster aus folg ich dem Kleinen bewegt, als ob er im Korb das Morgenrot trägt. Wäre ich's, dem der Pfad entgegengestrebt, wäre jäh in der Hand der Korb erbebt, ich schenkte dem Berghaus dort nie einen Blick. Ich wünschte mir nie mehr ein anderes Geschick. Ich kehrte nie in mein Heim mehr zurück.
Mit seinem Sohn trifft er sich in der Forderung nach einem Leben der Mittellosigkeit, in der Kritik an jeglicher ökonomiezentrierter Lebensauffassung und Lebensführung. Unverkennbar, wie hier der Vater die Grundelemente der religiösen Philosophie Skoworodas an seinen Sohn Andrei weitervermittelt. Stadt und Rajon Elisabeth Grad sind vom Ersten Weltkrieg und den anschließenden Bürgerkriegsereignissen so erschüttert, dass sie, wie das gesamte übrige Russische Reich, in eine beispiellose Krise gestürzt werden. Diese hat eine bis dahin in der Geschichte Russlands nicht gekannte Degradation sämtlicher Lebensverhältnisse zur Folge. Allein 7 Millionen Jugendliche sollen in dieser Zeit elternlos durch das von Seuchen aller Art geplagte Russische Reich irren. Einer davon ist Arseni. Er lernt wieder, wie schon im Kriegsjahr 1917, den Hunger kennen, streift durch die Ukraine und die Krim und schlägt sich, von der Natur mit geschickten Händen begabt, mit Gelegenheitsarbeiten durch.
Hände. Als ob es die meinen nicht wären, den Blick auf die Hände heft ich. Wie sind sie doch knorrig und kräftig, aus richtigem Arbeiterkern. Von altem, verlässlichem Schrot, wie herzhaft sie Freundes Hand schütteln. 2 Pflugsterze sollten sie rütteln. Sie kneteten gerne das Brot. Sie nehmen das Erdherz in Hut. Doch gilt unser Sehnen den Sternen, und fest in den Welthimmelsfernen verankert mein Fünferpaar ruht. Uns ist aber Großes vergönnt, dem Paar, das die Weltsphären kennt, gedeiht jede Arbeit zum Wohle. Doch atlasgleich bleibt an die Sohle gegossen der Erdkontinent.
Er wird niemals zu jenen russischen Literaten gehören, die den politisch Verantwortlichen für ihre mörderische Umgestaltung Russlands mit Lobeshymnen danken. Sein Enthusiasmus gilt nicht irgendeiner Revolution, sondern allein dem unbestechlichen dichterischen Wort. Die im Schicksalsjahr 1919 fixierte Zeit entlädt sich 1970 retrospektiv in dem Gedicht »Es war einmal« gleichsam wie ein Vorbote des geistigen Aufbruchs der russischen Gesellschaft unter Gorbatschow.
»Ganz Russland hungerte, war fast am Erfrieren«. Grammophone, Decken, Stühle, Mützen, was auch immer, wurden gegen Graupen und Salz eingetauscht im Jahre 1919. Mein älterer Bruder wurde umgebracht. Der Vater ist bereits erblindet. Jeglicher Besitz ist weggegeben. Wir lebten wie im leeren Grab. Es war einmal. Wir tranken Wasser und buken Brennnesselbrot. Mutters Rücken wurde krumm, sie alterte und ergraute um 40 Jahre. Auf dem spindeldürren Leib trug sie einen ärmlichen Fetzen. Legte sie sich schlafen, fragte ich mich, atmet sie noch? Gäste sind selten geworden im Jahre 1919. Die herzkranken Nachbarn leben ebenfalls wie Vögel im Käfig auf ihrem vertrockneten Ast, leben in ihrer eigenen Hölle. Aber angefaulte Kartoffeln brachte uns die Nachbarin und sagte, wie reich lebten doch einst die Armen. Gott hat Russland schuldig gesprochen für Rasputins Taten. Es wurde Abend. Mutter sagte, esst. Sie brachte uns Gebäck. Die Muse trat auf mich zu, wie niemals zuvor, im rosa Gewand und raubte mir die Hoffnung auf nächtlichen Schlaf. Das erste Gedicht schrieb ich wie im Fieberwahn. Die Kartoffeln hatten einen Zweck. Sonntags buk Mama aus ihnen ein Gebäck. So erfuhr ich, was Inspiration ist, im Jahre 1919.
Die auch in der Ukraine nach dem brudermordenden Bürgerkrieg siegreiche Sowjetmacht duldet keinen Widerspruch, auch nicht von den ganz Jungen. Arseni und einige seiner poesiebegeisterten Freunde veröffentlichen in einer Zeitung ein Akrostichon, dessen Anfangsbuchstaben L-E-N-I-N, Lenin, lauten und das für das Haupt der Sowjetregierung wenig schmeichelhaft ist. Sie werden verhaftet und in einem Keller gefangen gehalten. Arseni gelingt jedoch die Flucht. Bis zum reifen Dichter ist es noch ein langer Weg. Einstweilen verschlägt ihn das Schicksal nach Moskau, wo zu dieser Zeit bereits eine Schwester seines Vaters lebt. Bis zu seinem Eintritt in ein Literaturinstitut muss er sich mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten durchschlagen. Im Institut bildet sich ein langjähriger Freundeskreis und das Wichtigste für sein weiteres Leben, er lernt den Dichter und Verstheoretiker Georgi Schengeli kennen, der sein Lehrer, Mentor und Freund wird. Ihm setzt er später in dem meisterhaften Porträt »Mein Schengeli« ein literarisches Denkmal, in der für ihn typischen, knappen und präzisen Prosa.
Schengeli war jung, vor allem für einen Professor. Seine Stimme besaß ein ausgeprägt weiches Timbre, tief und sehr geschmeidig. Ich erriet sofort, der Professor stammt aus unserem Gebiet, er ist ein Mensch des Südens. Und wirklich, er kam vor gar nicht langer Zeit aus Kertsch nach Moskau. Er war Kommissar der Künste in Sewastopol. Mir kam es merkwürdig vor, dass Schengeli Professor war. Für mich war er ein Dichter. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Mensch gleichzeitig Dichter und Gelehrter sein könne. Ich hatte bereits als Junge seinen Gedichtband »Der Krebs« gelesen. Und jetzt schenkte er mir seinen Traktat über den russischen Vers.
1928 heiratet Tarkowski seine erste Frau Maria Wischniakowa. Das junge Paar lebt von einem Stipendium des Staatsverlags. Dem Antrag auf Unterhalt fügt Tarkowski 4 Gedichte bei, Charles Dickens, Macpherson, Brot, »Ich habe gelernt, eine gute Suppe zu kochen« und eine Erklärung, dass er über kein Einkommen verfüge und Geld brauche. Bald wird das Literaturinstitut geschlossen. Viele Professoren und Studierende werden in den darauffolgenden Jahren verhaftet und kommen in den Gefängnissen und Lagern Stalins um. Als 60-Jähriger wird er sich noch einmal an diese Zeit erinnern.
Und eine Jugend wankt, verzagt, fort von den Menschen, die nicht wissen. Irrt über Pfützen, Traum durchnagt. Schmerz in den Ärmelrand gebissen.
Assini arbeitet zu dieser Zeit, auf Schengelis Empfehlung hin, als Gerichtsreporter für eine bekannte Zeitschrift. 1931 beginnt er beim All-Unions-Radio eine Arbeit als Berater für künstlerische Radiosendungen und schreibt das Radiostück Glas. Es wird sogar gesendet, jedoch von der Rundfunkleitung als mystisch kritisiert, was für Tarkowski das Ende der Tätigkeit beim Rundfunk bedeutet. Schengeli gelingt es, einige seiner Schüler, darunter auch Tarkowski, als Übersetzer an den Staatsverlag zu vermitteln. Die Arbeit als Übersetzer ist verbunden mit Dienstreisen nach Kirgisien, die Krim in den Kaukasus. Dabei lernt er seine spätere zweite Frau Antonina Bochonova kennen. Ein Jahr später verlässt er endgültig seine Familie. Zu diesem Zeitpunkt war er Vater eines Sohnes und einer Tochter, Andrei und Marina. Für seinen Sohn Andrei wird dieser abrupte Weggang des Vaters von der Familie zum psychologischen Schlüsselerlebnis, zum Trauma, wie seine Filme später zeigen werden. 1939 schickt ihn der Schriftstellerverband zur Arbeit an Übersetzungen lokaler Dichter nach Tschetschenien und Inguschetien. Er lebt in Grosny und Wedeno. 1940 wird die Ehe mit Maria Tarkowskaja geschieden und er heiratet Antonina Bochonova. Im selben Jahr wird Tarkowski in den sowjetischen Schriftstellerverband aufgenommen. Die Empfehlung dafür wird mit seinen überragenden Fähigkeiten als Versübersetzer begründet. Das Jahr 1940 ist auch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Tarkowski macht die Bekanntschaft Marina Zvetajevas, die ein Jahr zuvor aus Paris in die Sowjetunion zurückgekehrt war. Mit ihr verbindet ihn schnell eine enge Freundschaft. Der Krieg erreicht Assini Tarkowski im Juni 1941 in Moskau. Seine Kinder werden mit der Mutter zusammen evakuiert. Er selbst bleibt in Moskau. Der Stadtbezirk, in dem er wohnt, wird von den Deutschen heftig bombardiert. Er erhält zusammen mit anderen Schriftstellerkollegen eine militärische Grundausbildung. Für den Dienst mit der Waffe allerdings ist er untauglich geschrieben. Er nimmt teil an Dichterlesungen, die der Schriftstellerverband für die Moskauer organisiert. Zusammen mit Schengeli beobachtet er das Bombardement.
Über Moskau fliegen die Junkers mit dem Dröhnen einer Bohrmaschine. Schengeli bemerkt meine Unruhe und führt mit mir ein betont ruhiges Gespräch, damit mir das Leben auf dieser Welt leichter fällt, unter einem dröhnend schwarzen Himmel, geblendet von blauen Scheinwerfern, auf dem Dach eines siebenstöckigen Hauses, inmitten eines Feuerkreises, den die feindlichen Flieger rund um Moskau entzündet haben.
Anfang September erfährt er vom Tod der Zvetajeva, die im gottverlassenen tatarischen Jelabuga interniert war, und reagiert darauf mit bewegten Versen.
Ich rufe, sie ruft nicht zurück. Fest schläft sie, Marina. Jelabuga, Jelabuga. Von Lehm ist dieser Friedhof. Dein Name sollte einem tödlichen Sumpf gehören. Dies Wort, es sollt ein Riegel sein. Verschlösse alle Türen.
Im Oktober 1941, als der Feind unmittelbar vor Moskau steht, verlässt Tarkowski zusammen mit seiner Mutter die Hauptstadt. In einem mit Flüchtlingen überfüllten Transportzug gelangt er nach Kasan und von dort nach Tschistopol. Dieser schreckliche erste Kriegswinter, der viel früher als üblich einsetzte und auch den Angriffsschwung der bis Moskau vorgedrungenen deutschen Truppen lähmen sollte, veranlasst ihn zum Schreiben eines Gedichtzyklus. Seine Einstellung zum Krieg teilt er mit der überwiegenden Mehrheit seiner Landsleute. Er will die Heimat vor dem Aggressor beschützen, nicht das Regime. Wie für viele andere russische Schriftsteller auch, existiert für ihn neben dem heuchlerischen und grausamen politischen System das wahre, echte Russland, das es zu verteidigen gilt.
Für euch ist unser Land nicht das Paradies. Nur ein Weizenanbaugebiet, ein euch fremder Leib. Das beste Drittel habt ihr euch mit dem Bajonett abgeschnitten. Wir wissen tödlich genau, wofür wir sterben. Wir holen uns unsere Heimaterde wieder von euch zurück. Ihr aber werdet sterben für geraubtes Brot.
Die existenzielle Erfahrung dieser Zeit lässt ihn einen Rollentausch vornehmen und ein Gebet sprechen, das eigentlich die deutschen Soldaten, die Nachfahren und Erben Johann Sebastian Bachs hätten sprechen müssen.
Untragbar strafst du in deinem Zorn, Herr, und ich erfriere unter deinem Atem. Und der Menschen schutzlose Körperlichkeit zerschneidet deines Schwertes Hagel. Der Engel des Frostes zerschlägt meine Finger mit seinem Hammer, da der Tag des Gerichts vergeht. Und er küsst meine Augen und durchpulst meine Ohren. Und er bedeckt mich mit Schnee. Ich kann unter deiner Sohle nicht atmen. Deine qualvolle Weinwelle wirft mich nieder. Wer bin ich, Herr Gott, dir gegenüber? Sebastian, dein Diener Sebastian.
Diese für den deutschen Leser überraschende Identifizierung mit dem über alles geliebten Johann Sebastian Bach weist ihn, den russischen Schriftsteller, aus als Bewahrer des europäischen Humanismus und nicht die sich selber als Kulturträger verstehenden deutschen Eindringlinge. Tarkowskis Versuche, zur Armee zu kommen, haben Erfolg und Anfang 1942 wird er bei einer Armeezeitung als Korrespondent eingesetzt. Er schreibt in verschiedenen Genres: Verse, Fabeln, Spottgedichte auf die Hitleristen, Trinklieder. Seine Verse sind so beliebt, dass die Soldaten sie ausschneiden und zusammen mit ihren Papieren aufbewahren.
Meine Erde. Und weil ich hier kunstlos durchschritt dieses Leben, und weil ich dir diente, gerade und wahr, und weil ein vergänglicher Leib mir gegeben, teil ganz ich dein Schicksal, so wunderbar. Der Schmutz deiner Straßen ist nicht zu durchwaten, der Lehm deiner Fluren ist salzig und karg. Doch wahrt dich die Träne der alten Soldaten, der Kriegswitwen tödliches Weh macht dich stark.
Doch mitten im Inferno des Krieges findet er Zeit für eine andere Dichtung, schreibt Lyrik für sich, für den zukünftigen Leser. So die heute noch berühmten Gedichte »Nachtregen« oder »Weißer Tag«.
Ein Stein liegt am Jasmin. Unter dem Stein ist ein Schatz. Vater steht am Weg. Weißer, weißer Tag. Es blüht die silbrige Pappel, Zentifolia, und hinter ihr winden sich Rosen, milchiges Gras. Niemals war ich glücklicher als damals. Niemals war ich glücklicher als damals. Zurückkehren dorthin ist nicht möglich. Erzählen lässt sich nicht, wie mit Glück überfüllt war dieser weiße Tag.
Verse, selbst diese über den Zeiten stehenden, halten den Krieg nicht auf. Er schreitet nach seinen eigenen Gesetzen voran. Gespräche über einen Friedensschluss zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion scheitern letztlich am mangelnden Friedenswillen beider Seiten. Im April befiehlt Adolf Hitler die Ausführung des Plans Zitadelle, das heißt die Vorbereitung der Schlacht am Kursker Bogen. Diese größte Schlacht in der Kriegsgeschichte der Menschheit beginnt im Juli mit dem Angriff der Deutschen, der bereits nach 2 Wochen zusammenbricht. Der russische Gegenstoß endet bald darauf mit dem vollständigen Sieg über einen ermatteten und ausgebluteten Gegner. An der gesamten Operation sind auf beiden Seiten etwa 4 Millionen Menschen beteiligt. Einer davon ist Arseni Tarkowski. Die beiderseitigen Verluste an Menschen und Material sind immens. Allein auf deutscher Seite lassen mehr als 500.000 Soldaten ihr Leben. Von jetzt an geht der Krieg für die Deutschen, wie einst auch für den geschlagenen Napoleon, nur noch in eine Richtung, nach Westen. Anfang Dezember wird Tarkowski von einem Granatsplitter am Bein so schwer verletzt, dass es amputiert werden muss. Es entwickelt sich Gasbrand. Seine Frau erreicht die Verlegung aus dem Feldlazarett in ein Moskauer Krankenhaus, wo die insgesamt 6. Amputation durchgeführt wird. Nach Verlassen des Krankenhauses beginnt für ihn ein neues Leben, an das er sich nur mit Mühe anzupassen vermag. Selbstlos pflegt ihn seine zweite Frau, wie seine Tochter Marina schreibt. Freunde besuchen ihn, auch seine erste Frau und die Kinder. Fast 2 Jahrzehnte später wird er die Quintessenz dieser durchlittenen Jahre, des Kriegs und der Zeit danach, in lyrischer Sublimation an seine Leser übermitteln.
Ich werde leben, solange ich nicht falle. Einer kommenden Generation schick ich raumdurchreißend Signale, zeitenbindendes Telefon. Fern vom Hauptweg, im Sturm der Granaten, wo allein der Verbindungsmann bleibt, schützt den Kasten der Leib des Soldaten, schützt den Draht sein zerschossener Leib. Eis der Mantel, im Schneegrab liegend, beide Fäuste gepresst ans Kinn, hat er recht, wie das Kind in der Wiege, in dem letzten und höchsten Sinn. wo vom Hauptweg fern wir durch Höllen todverachtend schritten einmal, da ergießt sich in breiten Wellen herab das unvergessene Signal. Wo die Ehre noch ruft aus dem Kriege, ich bin Erde, den Draht unterm Erdboden gerade biegend, weckt der Laut eine neue Saat.
Unmittelbar nach Kriegsende setzt ihn der Schriftstellerverband wieder in seine alte Funktion als Versübersetzer ein und schickt ihn nach Tbilisi, die Hauptstadt Georgiens. Ähnlich wie bereits früher für Boris Pasternak Anfang der 30er Jahre, führt auch für Tarkowski diese Begegnung mit den georgischen Schriftstellern und Künstlern zu einem eigenen Schaffensimpuls. Es scheint also die Zeit gekommen, endlich den ersten, eigenen Gedichtband zu veröffentlichen. Das Vorhaben findet die Zustimmung von Schriftstellerverband und Staatsverlag und gelangt bis zur Erstellung auskorrigierter Druckfahnen und eines Signalexemplars. Doch eine neue politische Eiszeit legt sich über das vom Kriegsausgang beflügelte und kulturell aufblühende Leben Russlands und begräbt alle Hoffnungen auf ein europäisiertes, zivilisiertes Dasein unter sich. Der Druck wird gestoppt. Dies bedeutet entweder wiederum die Aufnahme der Übersetzungstätigkeit oder den Kompromiss mit den stalinschen Literaturnormen. Aber wie sollte Letzteres bei einem Dichter aussehen, der von sich selbst sagte:
Als alle Jubelpfeifer pfiffen und jeder Schmierfink Hymnen schrieb, hab ich die Schneide blank geschliffen, vor die ich meine Freude trieb.
Er begegnet 1946 im Hause seines Freundes Schengeli der ebenfalls vom Publikationsverbot betroffenen Anna Achmatowa. Mit ihr wird ihn bis zu ihrem Tod eine tiefe Freundschaft verbinden. Diese Begegnung mag auch der Auslöser sein, dass er mit geradezu biblischer Sprachgewalt wieder den Geist Marina Zvetajevas heraufbeschwört, deren künstlerische Existenz Europas ureigenste Bestimmung und damit auch Russlands Sehnsucht nach einem solchen Europa des Geistes am reinsten und tiefsten symbolisierte. Allein was sich im berühmten Briefwechsel Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke, Marina Zvetajeva in den 20er Jahren noch wie ein hoffnungsvolles Funkeln in anbrechender Nacht als neues, gemeinsames, dichterisches Wort mitgeteilt hatte, in dieser übersinnlichen Begegnung Tarkowskis und der Zvetajeva ist es dem Bewusstsein der drohenden Auslöschung jeglichen poetischen Sprechens gewichen.
Ich höre. Schlafe nicht. Du rufst nach mir, Marina. Du singst, Marina, mir. Dein Flügel droht. Marina, Engelsposaunen singen so über der Stadt. Und du, allein mit deiner Bitterkeit, unheilbar, trägst unser vergiftetes Brot zu Gericht am jüngsten Tag. Wie jene aus Jerusalem den Staub der Heimat mitnahmen, David schrieb die Psalmen, sein Gedicht, und seine Zelte schlug der Feind schon auf am Zion. Dein Todesruf jedoch in meinen Ohren schwillt, durch schwarze Wolken wirft dein Flügel brennend Licht, am irren Himmelszelte Feuer Prophetien.
Thank you.
Das Jahr 1947 wird zum schwierigsten im Leben des jetzt 40-jährigen Dichters. Seine zweite Frau, die ihm das Leben gerettet hatte, trennt sich von ihm. Er denkt an Selbsttötung, trägt Gift mit sich herum. Und immer wieder Übersetzung auf Übersetzung, Dienstreise auf Dienstreise. Es hat den Anschein, als habe er es gerade seiner Kriegsinvalidität zu verdanken, dass er in dieser Zeit nicht, wie viele seiner Schriftstellerkollegen, verhaftet und zu langjähriger Lagerhaft verurteilt wird. Die ungeliebte Übersetzungstätigkeit, ein Biograf hat über 80.000 von ihm übersetzte Verse gezählt, bringt Tarkowski wenigstens eine neue Wohnung in Moskau ein. Auch beim Schreiben eigener Gedichte bleibt er produktiv, sodass in den 60er Jahren endlich seine ersten gedruckten Gedichtbände erscheinen können. Doch auch in diesen Bänden hinterlässt die allgegenwärtige sowjetische Zensur ihre Spuren. Das Gedicht Paul Klee, Tarkowski malte selber und war auch ein großer Kunstkenner, musste in Willi Schnee umbenannt werden, da Paul Klee zu dieser Zeit in der Sowjetunion als dekadenter Künstler des bourgeoisen Westens nicht erwünscht war. Dass Tarkowski Klees letztes Bild, den Todesengel, gekannt und zum Thema des Gedichts gemacht hat, grenzt ohnehin an ein Wunder.
Es war ein Künstler mal, Paul Klee. Und die Landschaften so heiter um ihn warben. Er saß indes daheim in der Allee mit Bleistiften von 100 bunten Farben. Was er auch malte, 100 bunte Kästchen, Afrika, Kinder im Bahnsteiggedränge, ein Teufelskerl steckte in jeder Weste, Sterne und Tiere leuchteten in Menge. Er wollte in diesen Bilderchen nicht sehen des Mütterchens naturgesetzliche Gebärde, wo nebenan in einer Reihe stehen Mensch, Wasserfall, Städtchen und wilde Herde. Er wollte nur, dass Linien und Flecken wie im Gemisch, Gezwitscher und Geschwätz zusammenfließen und sich froh verstecken. Und eines Morgens macht er einen Klecks, eine Stirn, ein Flügel trat zutage, eines Todesengels zitternde Figur. Da begriff der Meister, seine Sage, sie ist zu Ende. Es bleibt Abschied nur. Und Klee nahm Abschied von dem Schönen, und es konnte trauriger nicht sein. Würde Kunst auch stürmischer ertönen, würd sie kein so süßes Engelein. Und wir würden dann zusammen kochen in des Meisters großem Todesbrand, und die Engel schüttelten die Knochen. Doch wozu, begreift nicht mein Verstand. Schlimmer ist das Grab als die Museen. Untergang? Nein, man begreift es nie. Wenn die Wände voller schöner Kleen, bleibt nur eines noch. Die Fantasie.
Tarkowski ist ein ungemein belesener, umfassend gebildeter Dichter. Und dennoch kein Poeta Doctus. Seine Sprechweise ist einfach, im Parlando-Stil. Er ist ein im besten Sinne des Wortes europäischer Dichter. Er schien durch die russische Poesie des 20. Jahrhunderts so unbeirrt und unbeirrbar zu schreiten wie Weiland Jesus Christus über die Wasser des Sees von Galiläa. Alles Bedrohliche, das ihn wie viele andere zu verschlingen drohte, wich immer wieder vor ihm zurück. Dabei waren es gerade die Odessiten, das heißt die aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa und Umgebung stammenden und nach Moskau und Leningrad geratenen Dichter, die Stalin bevorzugt durch seine Geheimpolizei liquidieren ließ. Mit einer Beharrlichkeit und Autorität ohnegleichen besteht Arsenij Tarkowski auf dem Vorrang seines allumfassenden dichterischen Weltbildes vor den politisch bedingten, in höchstem Maße zeitgebundenen ideologischen Vorgaben der jeweiligen Machthaber. Hierin gleicht er dem verehrten Johann Wolfgang von Goethe, dessen Totenmaske sich in seinem Arbeitszimmer befand. Die Dichtung hatte sich nicht vor der Wirklichkeit zu rechtfertigen, sie gar wiederzuspiegeln, sondern umgekehrt. Eine Wirklichkeit, die den Normen der ewigen Dichtkunst nicht entsprach, hatte vor dieser sich als menschenwürdig und lebenswert auszuweisen. Dichter und Denker, Künstler und Komponisten der Weltkultur sind die Leitbilder. Ein Band seiner Gedichte trägt daher das Goethe-Motto »Werde, der du bist« als Titel.
Das halbe Jenseits ist vor dir verschlossen. Nur ein Genie erklimmt die Himmelssprossen. Doch wer da immer deine Schritte misst, du musst zu jenem werden, der du bist.
Diese Identifikation mit Weimar schlägt sich nicht nur in einem Weimar-Gedicht nieder, ich erinnere mich an Städte, die es nicht mehr gibt, sondern führt auch zu einer nie gekannten Vertiefung der Sicht seiner eigenen dichterischen Existenz.
Die Kultur gibt dem Menschen nicht nur einen Begriff von seiner Stellung in der Gegenwart, sondern stellt auch zwischen den verschiedensten Epochen eine feste Verbindung her. Ich habe ein Gedicht geschrieben, wo ich sage, dass ich mich in jeder beliebigen Epoche an jedem beliebigen Ort der Erde aufhalten könnte, wenn ich es mir nur wünsche. Mit Hilfe des Verstehens. Ich liebe zum Beispiel sehr die griechische Dramaturgie, Lyrik, das Epos. Die Ilias und die Odyssee sind für mich heilige Bücher. Ohne es zu wollen, kommst du dir vor wie ein Zeitgenosse dessen, was dort passiert ist.
Dieses von ihm erwähnte Gedicht mit dem Titel »Leben, Leben« sollte eines seiner bis heute berühmtesten werden.
An Vorzeichen und Omen glaube ich nicht. Hab keine Angst. Vor Giften und Gerüchten fliehe ich nie. Tod gibt's auf Erden nicht. Unsterblich alle und unsterblich alles. Fürchte den Tod mit 17 Jahren nicht, mit 70 nicht. Es gibt nur Sein und Licht. Wir stehen am Meeresrand schon lange Zeit. Ich bin bei denen, die die Netze nehmen, wenn wie ein Schwarm zieht die Unsterblichkeit. Lebt in dem Haus, und es stürzt niemals ein. Ich rufe ein beliebiges Jahrhundert, ich baue ein Haus darin und gehe hinein. Unsterblichkeit, die hab ich zur Genüge, damit durch alle Zeiten fließt mein Blut. Für einen sicheren Winkel warmer Glut würde ich von selbst mein Leben geben, wenn es die fliegende Nadel nicht hält, die mich als Faden führt durch die Welt.
Thank you.
Selbst die Resignation des Alters, ausgelöst durch schwere Krankheit und die Kenntnis von der Tumorerkrankung seines in Paris sterbenden Sohnes André, vermögen ihn nicht gänzlich zu brechen. Er notiert am Ende seines Lebens seiner gepunkteten Linie, wie er es nennt.
Ich bin irgendwie in den letzten Jahren sehr viel älter geworden. Es kommt mir so vor, als lebte ich schon 1000 Jahre. Ich bin mir selbst schrecklich über. Mir selber lästig. Lästig, noch länger mit mir zu leben. Aber ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele.
Ein bekannter russischer Versübersetzer gab 2 Jahre vor dem Tod Arseni Tarkowskis dieses Urteil über die Wirkung von seiner Dichtung auf die russische Lyrik. Seit dem Erscheinen jener ersten Sammlung nahm Tarkowskis Ruf als Lyriker, seinen Einfluss auf die neuere russische Dichtung, seine Wertschätzung bei den Lesern der verschiedensten Generationen ständig zu. In diesen 25 Jahren ist er unstreitig zu einem sehr populären, ja eben populären Dichter im Lande geworden, ohne auch nur das Geringste von seiner Eigenart aufgegeben zu haben. Heute findet man über 700 qualifizierte Einträge zu Arseni Tarkowski ohne große Mühe im russischen Internet, da viele seiner Verse zu geflügelten Worten in der russischen Alltagssprache geworden sind. Mehrere Ausgaben seiner Gedichte sind in den letzten Jahren in Russland erschienen, alle waren sofort vergriffen. Und auch eine umfangreiche deutsch-russische Tarkowski-Ausgabe ist in Vorbereitung. Diese anhaltende und lebendige Rezeption offenbart, auf welches gegenwärtige geistige Bedürfnis Tarkowski antwortet. Als ein Zeitgenosse, der in der sicheren Tradition der russischen wie der Weltpoesie wandelt. Als geheimnisvoller, guter Geist, der in den oft rätselhaften und immer noch äußerst beunruhigenden Filmen seines Sohnes André gegenwärtig ist. Als Bürger der Natur, der bei aller Verstörtheit über die an ihr verübten Untaten aus ihr existenzielle und poetische Kräfte schöpft und sich mit jeder Ader für ihren schöpfungsgemäßen Erhalt einsetzt. Als universaler Vermittler, von dem sich lernen lässt, wie viele sprachlich-philologische, religiös-philosophische Anstrengungen nötig sind, um zu einem wahren, die Abgründe der menschlichen Natur ausgleichenden Dialog der Kulturen aller Zeiten und Orte zu gelangen. Und, zu guter Letzt, als ein Johann Sebastian Bach der russischen Poesie, dessen spielerische Inventionen uns immer wieder vor Augen führen, dass alles neue Leben von der Kreativität der Kindheit seinen Ausgang nimmt.
Das Leben ist offenbar so einfach wie ein richtiger Kanon. Du lebst in 5 Tönen, spielst und hast noch nicht, wie bei den Fingerübungen von Hanon, angefangen, die Tastatur mechanisch auf- und abzurasen. Und bald wird man dir deine kindlichen Sonatinen wegnehmen. Das sei doch alles Kinderei, Glasperlenspiel. Das Leben werde in einer anderen Sprache zu dir sprechen. Sonaten würden erklingen. Richtige Sonaten. Allein das Bachsche Siciliano. Vergiss es nicht.